Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los.
Hallo, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Ich hatte ja mal eine Zeit lang einige Interviews. Und da möchte ich heute so ein bisschen wieder dran ansetzen. Und unser Thema heute ist im Grunde genommen Stress und Trennung. Das heißt, wie gehen Menschen mit dem Ende einer Beziehung um? Wie können sie sich von dem emotionalen, psychischen Schmerz erholen? Und da ich natürlich Rechtsanwalt bin, der sich für verschiedene Sachen interessiert, möchte ich natürlich heute einen Experten dazu befragen, den ich gleich vorstellen werde. Und das ist der Francesco und der gibt uns heute einige Tipps und Ratschläge. Hallo lieber Francesco, vielleicht stellst du dich kurz vor.
Ja, hallo lieber Klaus, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ja, mein Name ist Francesco Amormino und ich helfe Menschen, die in stressigen Situationen sind, wie jetzt beispielsweise in diesem Fall sich in einer Trennung befinden, bringen ihnen Techniken bei, wie sie sich entspannen können bzw. loslassen können, damit sie praktisch das alles, was sie in dieser besonderen Phase, die ich auch selbst persönlich auch kennengelernt habe, wie sie durch diese sehr schwierige Phase auch kommen.
Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist. Und lassen wir uns doch gleich mal mit den ersten Fragen beginnen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, warum man eine Beziehung scheitert. Ja, und ich weiß ja, dass Trennungen unterschiedliche Faktoren haben. Das können finanzielle Probleme sein, berufliche Veränderungen, familiäre Konflikte oder manchmal auch natürlich einfach ein Seitensprung, Betrug oder man hat sich entliebt. Manchmal sind es auch ganz andere Faktoren, aber auf jeden Fall löst eine Trennung bei den meisten ja ein ungutes Gefühl, eine Stresssituation hervor. Kannst du mir vielleicht so ein bisschen sagen, was aus deiner Erfahrung die typischen Symptome von Stress sind und vielleicht sogar von Stress nach einer Trennung?
Also wenn man sich in einer Trennung befindet, ja, oder eine Trennung hinter sich hat, kann man verschiedene Emotionen spüren. Wir sind in erster Linie ja emotionale Wesen, ja. Bei mir war es beispielsweise Einsamkeit, ja, aber auch Enttäuschung. Bei anderen Menschen kann es Angst sein, ja, vor allem ich habe das auch oft beobachtet, auch mit Bekannten und Personen, mit denen ich mich unterhalten habe oder denen ich geholfen habe. Bei Frauen ist es eher eine existenzielle Angst oder kann es eine existenzielle Angst sehr oft sein, beispielsweise. Ja. Mhm. Auf jeden Fall eine Angst, aber auch es kann auch Wut sein gegenüber dem Partner oder Ex-Partner, ja. Ein Gefühl von Einsamkeit, von Unruhe oder sich verloren fühlen oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, Enttäuschung. Ja? Und dazu können natürlich auch viele weitere Emotionen hinzukommen. Ja? Auf jeden Fall, der gemeinsame Nenner ist so ein bisschen diese Stresssituation, diese Drucksituation, die sich auch bei Menschen im Körper zeigt. Ja? Also das heißt, man kann es beispielsweise in der Magengegend spüren.
Ja, okay.
Unruhe. Also der Körper sendet auch Signale. Ja, bei anderen Menschen können es ständige Kopfschmerzen sein oder bei anderen Schlaflosigkeit und. Also es gibt da viele Erscheinungsprofile, sage ich jetzt mal so.
Gut, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich trennt, dann versuchen doch einige auch, ihre Gefühle so ein bisschen zu verdrängen und stürzen sich dann so ein bisschen in die Arbeit oder in Hobbys. Das ist aber dann eigentlich nur ein Aufschieben von
ganz genau, Klaus. Ja, das ist eine Unterdrückung, ja?
Ja.
Oder ich nenne das so wie etwas, das man in den Keller verdrängt, damit man es nicht sieht, damit man es nicht spürt, weil vor allem ist ja dieser Schmerz auch damit verbunden, den man, wie gesagt, irgendwo im Körper spürt oder diese Unruhe, die man mit sich trägt. Und die einen auch natürlich auch immer mehr so in einen, ja, so wie in einen Sumpf versinken lassen kann, ja. Mhm. Und das bedeutet, es ist wichtig, erstmal sich zu gestehen, ich bin unter Stress, ich bin unter Druck, mir geht es nicht gut in diesem Moment. Mhm. Also in erster Linie mit sich selbst ehrlich zu sein, Weil sobald wir etwas erkennen, dann wissen wir, wie wir es lösen können.
Aha.
Ja, wie wir damit umgehen können. Ja, und
ist es denn eine Frage des Geschlechts oder des Alters, wie man mit, also wie die Stressreaktionen sind? Also sprich, wenn ich jünger bin, bin ich dann vielleicht eher, kann ich eher mit Stress umgehen, als wenn ich älter bin? Oder wenn ich eine Frau bin, gehe ich damit anders um als mit Männern?
Es kommt immer, in erster Linie sage ich mal, geht es immer, es ist immer von der Persönlichkeit abhängig.
Aha.
Es gibt Menschen, die eher tendenziell unruhig sind, die es immer schon immer waren, vielleicht aus Konditionierungen, aus dem Elternhaus beispielsweise oder aus dem Umfeld. Und dann gibt es Menschen, die sich etwas leichter entspannen können, ja,
okay.
Mit denen man auch sprechen kann. Was das Geschlecht angeht, natürlich, Frauen haben auch, funktionieren in Anführungsstrichen, hormonell anders, ja.
Ja.
Haben eben andere Hormone, Frauen haben einen Zyklus, ne?
Mhm.
Alle 28 Tage, haben auch, wie gesagt, eine andere Reaktionsfähigkeit. Männer sind dagegen eher, sie verdrängen auch mehr.
Ja.
Ja, sie wollen Stärke zeigen nach außen, wobei viele Männer sehr, sehr viel leiden auch darunter.
Ja. Worunter leiden sie genau?
Sie leiden darunter, dass sie das Ganze einfach runterschlucken.
Ah, okay.
Ja, dass sie das nicht rauslassen, dass sie vielleicht niemanden haben, mit dem sie darüber offen sprechen.
Mhm.
Ja. Und oft ist es Männer unter sich, wenn sie sich fragen, na, wie geht's dir? Ja, ja, alles klar. Oder ja, könnte besser sein. Ja, mhm. Dann kommen nicht so viele Kommentare. Natürlich ist es jetzt ein bisschen pauschal oder es klingt ein bisschen pauschal. Aber oft ist es tatsächlich so. Ja?
Mhm.
Also der Umgang ist oft anders, abhängig auch vom Geschlecht, abhängig vom Umfeld.
Mhm.
Das Alter kann eine gewisse Rolle spielen, wenn man beispielsweise sich mit 50 trennt oder mit 60 trennt. Vielleicht hat man inzwischen vieles erlebt im Leben, man hat eine gewisse Lebenserfahrung, die man mitbringt. Mhm. Das kann natürlich helfen.
Mhm. Ah, okay, gut. Jetzt ist es ja so, also den weiteren Verlauf des Interviews möchte ich gerne so machen, dass ich erstmal vielleicht mit dir so ganz allgemein besprechen möchte, welche Strategien vielleicht helfen, um sozusagen mit Stress umzugehen. Und dann möchte ich gerne mit dir besprechen, wie kann ich mich vielleicht auf eine ganz bestimmte Stresssituation, von der ich schon weiß, dass sie da ist, darauf konzentrieren und vorbereiten. Also vielleicht das Erste. Es gibt ja, zumindest nach meiner Erfahrung, einige Strategien, die den Menschen helfen können, den Stress nach einer Trennung zu reduzieren. Und da hätte ich gerne gewusst, was so deine Erfahrung ist, was man da am besten machen kann.
Ich habe mir extra für unser Gespräch drei Techniken herausgesucht. Natürlich gibt es ganz, ganz viele und es ist davon abhängig, wer diese anwendet und was besser funktioniert. Ja, das
okay.
ist ein bisschen wie ein Rezeptbuch. Die einen haben ein Lieblingsrezept, die anderen ein anderes. Ja.
Okay.
Die erste Technik, die ich empfehlen kann und die bei mir auch sehr gut funktioniert, es ist eine ganz simple Technik, ist einfach raus in die Natur zu gehen.
Okay.
Das klingt jetzt einfach ganz simpel. Es ist simpel. Mhm. Es ist aber sehr effektiv, wenn man alleine unterwegs ist, erst einmal, und sich Orte auch aussucht, in denen möglichst wenige Menschen sind, in denen sich wenige Menschen oder keine Menschen aufhalten. Ja. Warum ist es so? Weil wenn wir nach draußen gehen und viel in Bewegung sind, passiert etwas mit uns. Ja? Das bedeutet, der Kontakt mit der Natur, der Kontakt mit dem Grünen, der Kontakt mit dem Sonnenschein, ja, macht etwas mit uns, verändert die Art und Weise, wie wir die Dinge auch empfinden.
Mhm.
So, aber bevor wir das tun, ist eine Sache wichtig, die man, bevor man jede Technik anwendet, machen sollte. Und zwar erst einmal den eigenen Stresslevel ermitteln. Ja, also weil es wichtig ist, dass wir erst einmal messen, wie hoch unser Stresslevel ist und dann nach der Anwendung der Technik wieder den Stresslevel ermitteln.
Ah, okay.
Dieses Erfolgserlebnis haben und sagen, hey, tatsächlich ist bei mir was passiert.
Aha.
Wie mache ich das? Indem ich einfach mich selbst frage, so, Francesco, wie ist jetzt im Moment dein Stresslevel? Wie fühlst du dich von 1 bis 10? Ja, so eine Bewertung praktisch, wo 1 bedeutet, überhaupt kein Stress, ich bin die Ruhe in Persona.
Mhm.
Und 10 bedeutet, ich bin kurz vor dem Explodieren. Ja?
Ah, okay.
Ich bin sowas von wütend, ich kann mich jetzt nicht mehr in Zaun halten. So.
Aha.
Dann stelle ich mir jetzt diese Frage jetzt unter uns, Klaus. Ich würde jetzt sagen, bei mir ist jetzt, ich spüre nicht direkt einen Stress, aber ein bisschen Spannung. Ja? Und diese Spannung ist bei mir im Moment bei 3.
Aha.
Okay, in dieser Situation. Aber es kann sein, dass ich jetzt in dieser Situation bin, in der ich sehr gestresst bin. Ich habe mich vielleicht vor einer Woche getrennt. Ich bin ganz alleine bei mir zu Hause und ich fühle mich einsam. Ich bin wütend, ich bin enttäuscht und im Moment ist mein Stresslevel bei 7.
Ja.
Okay? Und dann sage ich, okay, ich spüre in mir, dass dieser Level bei 7 ist. Ich gehe jetzt raus, ich mache erstmal diese Technik an, raus in die Natur. Ich bin jetzt eine ganze Weile unterwegs, 30 Minuten und mir geht es jetzt besser. Und wenn ich jetzt mich fragen würde, Francesco, wo liegt dein Stresslevel, würde ich vielleicht jetzt sagen, im Vergleich zu vorher ist das gesunken. Ich würde mal sagen, so eine 3. Und dann weiß ich, okay, vorher war es 7, jetzt ist es 3. Und das ist schon ein Erfolgserlebnis. Das heißt, wenn ich jetzt den Gedanken habe an eine Situation, die mich triggert, fange ich jetzt irgendwo anders an. Ja,
okay.
Anders an, weil ich jetzt inzwischen entspannter bin.
Wenn ich jetzt rausgehe, was mache ich da?
So, ich spaziere einfach.
Ah, okay.
Ja? Ich spaziere in der Natur und da ist es auch wichtig, sich darüber bewusst zu werden, was man da überhaupt macht. Ja? Das nennt sich auch Achtsamkeit, dass man beispielsweise beobachtet, ja? Dass man eigentlich Bäume beobachtet, dass man Vögel beobachtet, dass man sich vorstellt, wie man sich selbst beobachtet von außen. Ja? Es ist eine ganz, ganz simple Technik, die vieles bewirken kann. Jetzt ist es natürlich so, wenn sich jemand das Ganze anhört und versucht zu verarbeiten, intellektuell bringt es gar nichts oder wenig. Deswegen sage ich immer, Techniken müssen angewendet werden, körperlich und nicht mental. Weil die Probleme, die entstanden sind, die haben sich auf der emotionalen Ebene ausgebreitet. Ich spüre den Schmerz, nicht ich denke den Schmerz. Ja? Ich denke an eine Situation, aber ich spüre beispielsweise Enttäuschung. Oder spüre Einsamkeit. Es sind Gefühle. Und diese Gefühle können wir, ich sag jetzt mal, verändern, ja, oder verbessern, indem wir in Bewegung gehen und uns selbst beobachten dabei.
Okay, also ich gehe in die Natur, ich mache sozusagen so eine Bewertung, wie gestresst war ich am Anfang und dann nach einer gewissen Zeit überprüfe ich das nochmal. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Also die Bewertung oder diese Ermittlung erfolgt vorher,
bevor
man beispielsweise aus dem Haus geht, dann dazwischen und dann, wenn wir wieder zu Hause sind.
Ich habe ja verstanden jetzt, dass du sagst, du hast so ein paar Strategien für dich herausgefunden und eine Strategie ist jetzt rauszugehen, das zweite dann vor dem Rausgehen quasi zu überlegen, wie gestresst bin ich jetzt, danach später, nach einer gewissen Zeit überprüft man das nochmal und wenn man zurückkommt, dann sagst du, man soll das körperlich erleben, habe ich das richtig verstanden und nicht intellektuell?
Genau.
Was heißt körperlich erleben?
Körperlich erleben heißt, dass man sich bewegt, dass man nicht sitzt und sagt, okay, jetzt denke ich darüber nach, was kann ich tun und dass man sich vorstellt im eigenen Kopf, dass man etwas macht, das man am Ende nicht macht, nicht umsetzt in dem Moment, weil wir tatsächlich, wir Menschen, wir haben ja diese 3 Gehirne oder 3 Hirne. Ja, erstmal den Stammhirn, ja, also dieses Reptilienhirn, das sehr stark verbunden ist mit Reaktionen wie Kampf oder Flucht. Ja, oder sich totstellen. Dann haben wir die Amygdala, das ist ja auch der Teil, der Teil des Gehirns, der verantwortlich ist für alle unsere Emotionen, positiv und negativ. Und dann haben wir den Neokortex. Ja, also das ist das jüngste Hirn, was der Mensch entwickelt hat. Also sozusagen der Intellekt, der alle Strategien entwickelt, der sich Techniken wünscht oder Techniken entwickelt. Aber mit diesen Teil des Hirns können wir wenig anfangen, wenn es um Emotionen geht.
Ah, okay.
Deswegen sage ich, geh in den Körper hinein, mach etwas mit deinem Körper, das beispielsweise in die Natur gehen ist eine Form, aber es gibt viele Formen von körperlicher Bewegung. Ja, das kann Tanzen sein beispielsweise oder Joggen beispielsweise oder Sport treiben. Ja, es muss ja nicht unbedingt das in die Natur gehen und nur spazieren, weil manche Menschen, und da kommen wir wieder auf die Persönlichkeit zurück, manche Menschen brauchen ein bisschen mehr Power.
Mhm, okay.
Manche Menschen brauchen in dem Moment vielleicht ein bisschen mehr Achtsamkeit und Langsamkeit in den Bewegungen.
Aha. Ja,
deswegen
okay.
sage ich, es gibt Rezepte, aber es gibt auch Abwandlungen dieser Rezepte.
Okay. Jetzt, was mich natürlich so interessiert ist, jetzt sagst du, das ist ja alles, was man selbst macht. Ja, das heißt, du gehst selbst raus, du machst diese Countdown-Übung, so nenne ich das jetzt mal.
Ja.
Du, jetzt ist es natürlich so, dass man manchmal vielleicht gar keinen richtigen Zugang zu seinen Gefühlen hat, weil man so geschockt vielleicht noch ist von dem, was da passiert ist. Ja. Und das Zweite ist, dass man vielleicht auch gar nicht weiß, wie man das Ganze beginnen soll. Das heißt, wenn ich, ist es nicht auch eine weitere Strategie, sich Unterstützung zu suchen? Und wen kann man da nehmen? Also muss das jetzt immer sofort ein Spezialist sein oder kann das auch ein Freund sein oder Familie? Wie ist so deine Erfahrung da?
Also Klaus, je nach Situation, ja, oft ist es so, wenn die Menschen in unserem Umfeld die Situation nicht erlebt haben, können sie auch wenig dazu sagen.
Ja, okay.
Es sind nicht Menschen, die das erlebt haben, und auch wenn, kommt es immer darauf an, wie sie es erlebt haben, wie sie es überwunden haben, weil viele Menschen, wir wissen es auch, sind nicht bereit, aus ihrer Komfortzone zu gehen. Ja?
Mhm.
Beispielsweise Emotionen zuzulassen, kann ein schweres Pflaster sein, ja, sich schwach zu decken.
Genau, richtig, ja.
Mhm. Genau, sich schwach zu zeigen, und deswegen holen sich viele auch keine Hilfe. Das ist eine Tatsache, ja. Viele wollen das Problem lösen, indem sie es verdrängen. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, und die beispielsweise jetzt aus deiner Community, deine Mandantinnen oder Mandanten oder einfach Mitglieder deiner Community können sich das mal anhören und sagen, okay, das klingt alles vernünftig, ich brauche vielleicht jetzt ein bisschen Unterstützung.
Ja.
Und da kann man schauen, beispielsweise, ich habe eine Instagram-Seite, aber vielleicht wolltest du mir das auch später.
Ja, ich warte schon.
Ja, auf meiner Instagram-Seite gebe ich auch Tipps dazu. Man kann mich auch gerne kontaktieren per Nachricht beispielsweise. Ich werde später auch mein Profil mitteilen und eine Webseite beispielsweise.
Mhm.
Ja, ich selbst damals, als ich davon betroffen war, bin zu einem Psychologen gegangen.
Mhm.
Ja. Und da habe ich nur 3, 4 Sitzungen gebraucht, um gewisse Dinge zu verstehen, weil je nachdem, bei wem du landest, sage ich jetzt mal so, bekommst du auch Aufgaben. Ja.
Mhm.
Und diese Aufgaben sind wichtig. Das sind wie Hausaufgaben, die man auch machen kann und sollte. Und da geht es tatsächlich sehr oft um Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit mir selbst erst einmal? Und wie kommuniziere ich nach außen?
Mhm.
Und das ist wichtig, weil die Menschen sehr, sehr wenig effizient kommunizieren. Das ist auch ein großes Problem in der Partnerschaft beziehungsweise. Ja?
Ah, okay.
So, genau. Ja, also man könnte auch schon vorher ansetzen. Ja,
ja. Genau, da komme ich gleich.
Bevor es zur Trennung kommt.
Ja, also wenn ich, richtig, man könnte natürlich schon vorher überlegen, ob man es unbedingt zur Trennung kommen lassen muss.
Genau, genau.
Aber die Frage ist natürlich auch immer, manchmal ist man gar nicht derjenige, der die Trennung auslöst, sondern das ist dann jemand anders, der die Trennung auslöst.
Ja,
also man kann sozusagen sich professionelle Hilfe holen beim Psychotherapeuten, Psychologen. Man kann in bestimmten Situationen mit Familien reden, aber mit der Familie, mit Freunden. Wobei natürlich bei Freunden, irgendwann werden die auch keine Lust und Kraft haben, sich jedes Mal das Gleiche anzuhören. Ich würde noch gerne eine andere Frage stellen. So, wenn wir jetzt, jetzt nehmen wir mal an, und da komme ich dann sozusagen schon langsam auch auf die Zielgerade unseres Gesprächs. Wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast und jetzt sagt er, pass auf, ich muss in 2 Wochen zu einem Termin mit meiner Ex-Freundin gehen oder mit meinem Ex-Freund. Ja. Oder ich habe einen Gerichtstermin, der sehr emotional für mich sein kann. Und deswegen habe ich Angst, dass ich zu gestresst bin. Hast du vielleicht so 1 oder 2 Tipps, wie man sich da sozusagen optimal vorbereiten kann? Also vielleicht so ein, zwei Tipps, wo du sagst, das könnte auf jeden Fall helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch 2 Wochen Zeit habe oder so.
Okay. Also 2 Wochen Zeit können je nachdem lang sein oder kurz sein. Ja? Mhm. Also, wenn wir 2 Wochen haben, würde ich auf die Basis zurückgehen. Also die Basis bedeutet für mich, wenn ich die Basis sage, auf die Atmung.
Okay.
Erst einmal, wie ich ein- und ausatme. Ja, weil die Atmung ist etwas, was wir als erstes tun, wenn wir auf die Welt kommen.
Ja.
Die Atmung begleitet uns das ganze Leben bis zum Ende. Und die Atmung verändert sich, je nachdem, wie wir uns fühlen. In der Intensität, in der Länge beispielsweise. Das bedeutet, je nachdem, welche Emotion ich spüre oder wie intensiv sie ist, verändert sich meine Atmung. Ja? Das bedeutet, wenn man unter Schock ist oder wenn man Angst hat, atmen wir meistens in die Lungen hinein.
Okay.
Hier würde jeder sagen, okay, das ist doch normal, die Lungen sind ja da, um da einzuatmen. Ja, das stimmt. Wir können dennoch, und das machen beispielsweise auch Sänger oder inzwischen auch Hochleistungssportler, wir können tiefer einatmen in den Solarplexus hinein, beziehungsweise in den Bauch hinein.
Okay.
Und diese Art von Atmen ganz tief in den Bauch hinein und eine sehr lange Ausatmung sorgen dafür, dass wir uns immer mehr und mehr entspannen, dass wir immer mehr und mehr loslassen können.
Okay.
Denn das große Problem ist, wir klammern uns fest an irgendwelche Dinge, die unbedingt so sein müssen und nicht anders, ja? Oder dass wir unbedingt das erreichen müssen, ansonsten geht es uns schlecht und, ja? Also die Atmung ist die Basis für die absolute Entspannung.
Okay.
Ja, und dazu gibt es beispielsweise eine Atemübung, das ist die 4-7-8-Atmung. Das bedeutet, man atmet 4 Sekunden durch die Nase ein, dann hält man den Atem an für 7 Sekunden, das heißt, man zählt im Kopf 7 Sekunden lang und dann atmet man geräuschvoll durch den Mund hinaus 8 Sekunden lang.
Ah, okay.
Und diese Atmung macht man dann praktisch so lange und auch hier vorher, bevor man mit der Atmung beginnt, erst einmal diese Stresslevel oder Stresspegelermittlung, ne, von 1 bis 10, wie ich vorher gesagt habe, und dann danach auch.
Okay.
Ja, so. Dann gibt es Menschen, die beispielsweise noch unruhiger werden, wenn sie ein- und ausatmen. Das gibt es auch. Ja.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt zur dritten, wenn es für dich okay ist.
Ja, alles gut.
Technik, Klaus.
Ja.
Und zwar nennt sich das progressive Muskelentspannung. Das
okay.
ist eine Form von autogenem Training.
Ja.
Ja. Und die ist an sich sehr, sehr, auch sehr einfach. Und zwar geht es darum, und das können jetzt die Hörerinnen und Hörer auch vielleicht auch mal ausprobieren, während sie jetzt gerade hier hören. Und zwar nehmt doch mal eure rechte Faust. Ja.
Okay, habe ich.
Und also macht mal eine Faust und ganz, ganz fest zusammenziehen. Ne? Ganz, ganz fest, eine ganz feste Faust machen, so wie es geht.
Ja.
Aber dabei einatmen.
Ja.
Den Atem einhalten und beobachten, was für eine Spannung jetzt in der Faust ist. Und gleich nach 5 Sekunden vielleicht loslassen, ausatmen durch den Mund.
Ihn ausmachen.
Und jetzt die Hand aufmachen. Und dabei spüren.
Ja.
Also in die Hand hinein spüren und einfach diese Entspannung. Also wir sind jetzt wieder im Körper.
Ja, ja.
Das ist jetzt nur der Anfang der Übung. Es geht darum, das mit beiden Händen dann zu machen, als nächsten Schritt.
Ja.
Mit den Armen, also das heißt immer anspannen, Atem anhalten und dann nach 5 Sekunden oder 7 Sekunden loslassen. Ja?
Ah, okay.
4-7-8-Methode. Und das macht man. Deswegen progressive Muskelentspannung. Man macht es progressive, ja, indem man alle Muskelpartien hintereinander anspannt, Atem einatmet, dann Atem anhalten, dann loslassen und dann wieder anspannen. Also von oben bis unten.
Okay.
Und am Ende hat man praktisch den ganzen Körper, die ganzen Muskelpartien erst einmal angespannt und dann wieder sukzessive entspannt. Und das sorgt für ein Gefühl von Entspannung.
Und wie lange
in der Sauna gewesen wäre?
Genau. Ja. Wie häufig mache ich das? Ja, also mache ich das jetzt jeden Tag einmal oder mache ich das nur kurz vor dem Termin? Also ich habe jetzt überlegt, ich bin zum Beispiel beim Gerichtstermin und ich kriege die, also man muss dazu wissen, die Gerichtstermine werden immer mindestens 2 Wochen vorher bekannt gegeben. Manchmal sogar auch ein ganzer Monat. Ne? Aber man ist natürlich, aber das ist natürlich für viele eine ganz stressige Situation, eine ganz anstrengende Situation, weil sie natürlich wissen, an diesem einen Fixpunkt wird eine Menge entschieden. Und das heißt, jetzt überlege ich mir gerade, wenn ich jetzt weiß, okay, in zwei Wochen habe ich einen Gerichtstermin, dann beginne ich quasi mit diesen Übungen. Und da frage ich mich, wie häufig? Jeden Tag einmal?
Ich will zweimal am Tag machen, morgens und abends.
Ja.
Morgens, bevor man aufsteht, sobald man wieder erkennt, wer man ist, ne?
Okay.
Wacht. Der bin ich, okay, oder die bin ich.
Ja, ja.
Dann macht man diese Übung machen, ja?
Ja.
Und dann, bevor man, also wenn man sich ins Bett legt am Abend, macht man das Gleiche. Und dann kann man wirklich viel, viel besser auch einschlafen.
Ah, okay, gut. Also das heißt, zweimal am Tag, morgens und abends sozusagen. Ja, und jetzt ist natürlich so, Entspannung ist ein großes Thema ja auch bei uns im allgemeinen Leben. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen was über dich erfahren kann oder möchte, dann weiß ich, du hast eine Instagram-Seite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ganz genau.
Vielleicht sagst du ein paar Sachen dazu, vielleicht ein, zwei Sachen.
Also, ich habe ein Instagram-Profil.
Ja.
Und zwar der Name ist Loslassen _und_ frei sein.
Ja, okay.
Und die Webseite, die ist jetzt im Moment im Aufbau, aber in der nächsten Woche wird sie auch bereitstehen. Das bedeutet, wenn jetzt diese Podcast-Folge hochgeht, wird die Webseite aufstehen. Ich gebe auch gleich auch die Adresse bekannt. Da werden diejenigen, die diese Seite erreichen werden, auch die Möglichkeit haben, sich eine Anleitung runterzuladen.
Ja, okay.
Wo nicht nur diese Techniken auch enthalten sind, sondern weitere Techniken. Ich habe dir ja vorhin gesagt, am Anfang, dass es viele Möglichkeiten gibt und das soll so ein bisschen wie ein Rezeptbuch sein, verschiedene Methoden anwendet, um zu schauen, was passt zu mir, was funktioniert besser bei mir, was funktioniert weniger gut.
Ja.
Und dann kann man sich diese Anleitung
machen. Ah,
die Internetseite ist loslassen-und-freisein.de.
Ah, okay. Also loslassen-und-freisein.de.
Ganz genau.
Ah, okay. Und so heißt ja auch deine Instagram-Seite, loslassen-und-freisein. Oder man gibt einfach auch deinen Namen ein, ja? Also,
genau.
Dann wird man das ja auch relativ schnell gucken. Ich folge dir ja auch und der Name heißt ja Francesco Amoramino und wenn man den Namen dort eintippt, gehe ich mal davon aus, dass man dich dann auch findet.
Also wenn man Loslassen eingibt, schon in der Suche, in der Instagram-Suche, wird man mich suchen. Ja?
Okay. Ja, okay. Ja,
mein voller Name ist nicht dabei, sondern ist Francesco.
Ja.
Und dann innere Ruhe und dort noch ein Stärke.
Genau. Ja, ja, okay, gut. Ja, das war sehr interessant, lieber Francesco. Also du als Trainer, um Personen wieder in die Ruhe zu führen, um Stärke zu ermitteln, um innere Gelassenheit oder überhaupt innere Ruhe und Gelassenheit zu bekommen, hast mir heute freundlicherweise eine halbe Stunde deiner wertvollen Zeit geschenkt, um meinen Mandanten, um meinen Hörern und Hörerinnen einen Überblick zu geben, was man tun kann, um die innere Ruhe und um die innere Gelassenheit zu bekommen. Dafür möchte ich dir nochmal danken. Bevor du gleich das Abschlusswort bekommst, möchte ich ganz kurz nochmal darauf hinweisen. Ihr seid natürlich herzlich darauf eingeladen, mir auf Instagram zu folgen und vor allen Dingen natürlich auf TikTok. Ich bin ja bei TikTok regelmäßig auch live und jede Woche gibt es neue Videos, die ich gerne veröffentliche und da gibt es auch ein paar Rechtstipps wie immer. Wir sind ja mittlerweile knapp 37.000 Follower auf Instagram, also das kann für den einen oder anderen sehr interessant sein. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei Amazon etc. etc. Also da danke ich schon mal. Ja, Francesco, möchtest du gerne noch was Abschließendes sagen für meine Hörer und Hörerinnen? Hast du noch abschließende Worte?
Ja, sehr, sehr gerne, Klaus. Und zwar es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass alle Techniken, die man anwendet, auch es ist wichtig, dass man diese regelmäßig anwendet, weil die Kunst liegt in der Wiederholung. Nur über Wiederholung kann man Meisterschaft erlangen, kann man Probleme auch lösen, in den Griff bekommen. Das bedeutet also wirklich dranbleiben und sich bewusst machen, dass alles ein Prozess ist.
Okay.
Dann wird man es schaffen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, nicht sofort frustriert sein, wenn es nicht sofort klappt, sondern immer wieder dranbleiben.
Ganz genau, ganz genau.
Okay.
Ja. Mal klein anfangen und dann wird es immer besser werden.
Sehr schön. Das finde ich ein schönes Abschlusswort, lieber Francesco. Ich danke dir für deine Zeit und wir sehen uns dann in einigen oder hören uns in einigen Tagen wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Danke für alle Zuhörer und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.